Wolltest du immer schon mal wissen, warum Filmmusik abgelehnt oder nicht benutzt wurde? Dann habe ich eine interessante Podcast-Folge für dich, in der ich mit einem tollen Filmmusikkomponisten spreche. In der ersten von 6 Folgen reden wir über die Vielseitigkeit von Filmmusikkomponisten, ob man weiß, welche Musik ankommt, und wir hören in eine nicht benutzte Titelmelodie eines TV-Films rein und danach natürlich auch in die neue Version, die dann auch benutzt wurde. Herzlich willkommen zu Soundcast Filmmusik und Sounddesign. Mein Name ist Tim Heinrich. Lange Zeit war er auch Dozent für Filmmusik, hat ein Buch über Filmmusik geschrieben und ist, glaube ich, im Aufsichtsrat der GEMA. Das wird er uns gleich persönlich erzählen. Herzlich willkommen, Andreas Weidinger.
Hallo Tim, schön, dass ich da sein darf.
Machen wir doch mal am Anfang direkt ein bisschen Name-Dropping. Also hauen wir mal direkt auf die Kacke. Ich kann nur die Sachen auflisten, die ich von dir kenne und die man findet. Da haben wir jetzt zum Beispiel Tatort, Wolfgang, über die wir nachher noch ein bisschen reden, Inga Lindström, Wülzberg, Rosamunde Pilcher. Also es sind schon alles Sachen, die man kennt. Was habe ich jetzt noch vergessen?
Um Gottes Willen, ich kann mich selber gar nicht mehr wirklich erinnern. Ich muss selber immer mal wieder bei IMDb nachschauen. Was hast du noch vergessen? Naja, sicherlich, interessant ist zwar schon ein paar Jahre her, sind ein paar amerikanische Produktionen, die ich gemacht habe, zum Beispiel diesen zweiten Film von Ironclad oder Banshee Chapter, ist ein anderer Film. Der ist jetzt in Deutschland nicht so erfolgreich gewesen, war in Amerika auf Festivals relativ erfolgreich. Und im deutschen Fernsehen, boah, fällt mir jetzt ehrlich gesagt so, also ich würde da sagen, so eigentlich fast alle Filme mit Tim Tragesa, ein verlockendes Angebot zum Beispiel, das sind alles Filme, die sind zum Teil schon ein bisschen her, Der weiße Äthiopier mit Jürgen Vogel, aber um ehrlich zu sein, ich müsste jetzt selber in IMDb gucken, es sind ja auch relativ viele Filme.
Ja, und du bist auch extrem vielseitig, was jetzt dein Genre angeht. Also wenn ich jetzt an John Williams denke, dann weiß man, okay, der macht nur Klassik. Oder jetzt um noch ein paar andere Bekannte, dann klar Hans Zimmer, es klingt immer fett und groß. Bei dir habe ich jetzt aber zum Beispiel bei der Wolfgang festgestellt, okay, das ist sehr klassisch mit ein paar wenigen Synthi-Elementen. Im Tal des Fuchses geht wieder in eine ganz andere Richtung. Und dort ist ja mir auch noch ein Score zu einem Game empfohlen, der bei Spotify auch zu hören ist. Was war das nochmal?
Nee, das war vielleicht The Banshee Chapter.
Ach genau.
Das kann sein, ja. Das ist allerdings kein Game, sondern das ist so ein Horrorfilm. Aber der Grund, wir hatten es ja bei dem Vorgespräch, das wir hatten, von dem Thema Sounddesign mischen mit Musik und sozusagen versuchen, ganz andere Wege zu gehen und so um dieses experimentelle Thema. Und deswegen hatte ich dir den nochmal genannt.
Ja, und das fand ich ganz cool, dass du dann auch so ein breites Spektrum abdeckst, dass du eben nicht nur Klassik machst und nicht nur synthetisch, sondern so eine Range abdeckst. Würdest du dann direkt sagen, das ist wichtig jetzt in der heutigen Zeit, dass man irgendwie alles oder viel abdecken muss? Oder umgekehrt, dass man sagt, naja, sich spezialisieren ist auch wichtig. Was ist so deine Erfahrung damit?
Oh, ich finde, es ist ein zweischneidiges Schwert. Oder sagen wir, was heißt, es hat so ganz viele Facetten. Also zum einen mal ist natürlich, ehrt mich natürlich, ist aber natürlich überhaupt, also völlig aus der Luft gegriffen zu sagen, John Williams ist sozusagen an einem Stil verhaftet und ich bin da jetzt irgendwie mehr flexibel oder habe irgendwie eine breitere Palette als John Williams oder so. Das ist natürlich klar, das ist überhaupt nicht vergleichbar. Jetzt Leute wie Hans oder John Williams oder so, die sind natürlich auf einem anderen Planeten. Und im Übrigen denke ich, wenn man da genau hinguckt, das ist jetzt eine Seite dieser Diskussion, die erstmal mit mir nichts zu tun hat, wenn man da genau hinguckt, dann sieht man schon auch, wie unfassbar vielseitig die sind. Also jetzt nur als Beispiel, der Komponist von Inception hat eben auch Driving Miss Daisy geschrieben.
Das stimmt. So,
ja. Also das ist jetzt aber auch vielleicht eine Diskussion, die ist vielleicht auch interessanter für Fans oder so. Ich selber finde diese Diskussion gar nicht so, so interessant, um ehrlich zu sein. Die andere Frage ist jetzt, also sagen wir mal, das Problem des Typecastings, das haben wir ja irgendwie alle. Das hat natürlich auch ein Hans Zimmer und ein Joe Lips, wie gesagt, mit denen ich mich ja in keinster Weise vergleichen kann, weil die auf anderen Planeten leben, arbeiten und auch, ja, natürlich den Output, den die haben und auch die Musik, die schreiben, das ist natürlich jenseits dessen, was ich hier mache. Aber das Problem haben die ganz genauso natürlich. Also die Wahrscheinlichkeit, dass John Williams für Social Network zum Beispiel angefragt worden wäre oder so, würde ich sagen, ist eher gering. Und so ist es jetzt natürlich bei mir auch und das ist, dem kommt man auch nicht aus. Und dem kommt man auch nicht aus, wenn man viel macht. Und deswegen habe ich vorher gesagt, es ist ein zweischneidiges Schwert, wenn man sich jetzt mein IMDb anschaut. Also es gibt die Regisseure, die sagen, mit Andreas habe ich einen super Thriller gemacht und der war auch noch super erfolgreich und so weiter. Das ist der Thriller-Komponist. Die kennen mich so und die würden jetzt nicht auf den Gedanken kommen, zu sagen, ich habe jetzt hier eine Romantic Comedy, lassen wir es ihnen mal machen. Es gibt eine andere Fraktion, die liest einmal kurz auf IMDb Rosamunde Pilcher, kriegt einen Herzinfarkt und sagt, um Gottes Willen, mit diesem schrecklichen Schmalz will ich nichts zu tun haben. Die schauen gar nicht, ist es gut gemacht, ist das, wie hat er das gemacht? Die schauen sich sozusagen per se sowas schon mal gleich gar nicht an. Also dieses Problem hat man sozusagen. Und jetzt am Ende des Tages ist es dann für mich, eigentlich kommt es runter auf die Frage, wie lässt man sich selber davon beeinflussen? Also ob man sozusagen typecastet wird oder wie die Leute einen sehen, kann man selber, hat man nicht in der Hand. Was man aber in der Hand hat, ist für jedes Projekt neu irgendwas zu suchen, was einen interessiert, was spannend ist, was es für einen besonders macht. Und das kann man genauso bei einer Rosamunde Pilcher machen, wie jetzt bei so einer großen Produktion wie Tal des Fuchses oder Der weiße Äthiopier war nochmal komplett anders. Da ging es eben auch um äthiopische Originalmusik und so, solche Sachen. Also da habe ich zum Beispiel das Titellied habe ich selber geschrieben mit einer Äthiopierin zusammen, die logischerweise den Text geschrieben hat, aber ich habe das Lied geschrieben, nachdem ich mir 20.000 Stunden äthiopische Volksmusik sozusagen angehört habe, die total unterschiedlich ist, weil Äthiopien aus so vielen verschiedenen Ethnien letztlich auch besteht oder auch die äthiopische Kultur. Und das heißt, da habe ich nicht drüber nachgedacht, was denken dann andere Leute am Ende des Tages drüber oder nicht, sondern ich habe einfach drüber nachgedacht, was halte ich für das Projekt für richtig, was ist gut für das Projekt und was muss ich dafür tun, dass es besonders wird oder dass es das wird, was ich möchte. Und wenn es eben erfordert, dass ich mich mit anderen Dingen beschäftige, dann mache ich das. Im Ergebnis, jetzt nur weil wir bei diesem Film sind, war es so, ich wurde noch nie kein einziges Mal auf diesen Film angesprochen. Ja. Von niemandem. Jetzt würde man denken, irgendjemand sagt entweder, krass, der Andreas, wow, äthiopische Volksmusik oder irgendwas, ja. Oder was weiß ich, lässt dann im Abspann singt dann auch noch Jürgen Vogel.
Ja.
Sozusagen meinen Song und so könnte man denken, irgendjemand sagt, wow, ist ja Wahnsinn, was hat er jetzt gemacht, hätte man nicht erwartet oder so. Mitnichten. Also auch kein Produzent, kein Regisseur, oder dass sich jemand die Musik anhört und sagt so, oh, das klingt aber ganz anders als das, was du bisher gemacht hast oder sowas. Also ich bin wirklich noch kein einziges Mal darauf angesprochen worden.
Gab es schon mal Produktionen, auf die du immer wieder angesprochen wurdest und du hast dich gewundert, denn beim ersten Layout oder der ersten Vision hast du dir unglaublich viele Gedanken gemacht, viel Zeit und Mühe investiert. Dann gab es eine Revision, du machst eine zweite Version, da machst du dir auch unglaublich viele Gedanken und kreierst Sounds und alles Mögliche. Es gibt wieder eine Revision und bei der dritten Version da machst du dir ja gar nicht mehr so viele Gedanken, sondern gehst vielleicht einfach nur nach dem Gefühl oder machst es schneller oder musst eine Deadline einhalten. Hm. Und dann ist genau das die Version, wo der Kunde total begeistert ist.
Ja, ich glaube, worauf du raus willst, ist ein bisschen dieses, oder was du ansprichst, ist ein bisschen dieses größere Thema, weiß man immer genau, wie seine eigene Musik ankommt oder wirkt. Und das weiß man natürlich irgendwie nicht. Und diese Phänomene, die du beschreibst, die kenne ich jetzt so stark nicht, aber durchaus. Also was die eigenen Layouts und die Phasen des Arbeitens angeht, ist es ja schon so, finde ich jedenfalls. Also bei mir ist es so, dass man ein Gefühl dafür hat, ob was jetzt passt oder nicht. Und dass man schon, wenn man ganz ehrlich ist, auch weiß, da geht noch ein bisschen was.
Mhm.
Oder auch schon merkt irgendwie, boah, jetzt ist nachts um zwei und ich weiß, es ist noch ein Element, das irgendwie fehlt, aber ich pack's jetzt nicht mehr, ich muss jetzt mal schlafen. Und dann hat man es am nächsten Morgen entweder vielleicht vergessen oder man hat es nicht richtig aufgeschrieben oder man denkt sich, ach, da fährt dann ein Auto drüber, ist nicht so ganz wichtig oder so. Also will heißen, es braucht eine wahnsinnig hohe Selbstdisziplin. Das weiß ja jeder von uns, der das längere Zeit macht. Eine sehr, sehr hohe Selbstdisziplin und einen sehr hohen Fokus. Und den hat man nicht immer, wenn man ganz ehrlich ist, ist es einfach so. Man ist mal besser, man performt sozusagen mal besser und mal schlechter. Und das sagt sozusagen, das ist bei Schauspielern nicht anders, das ist bei Regisseuren nicht anders, das ist im ganz normalen Leben nicht anders. Man hat mal einen besseren Tag und mal einen schlechteren Tag. Und ich glaube, auf dieser Basis, dann kann man schon relativ gut, relativ weit kommen in dieser Frage, wenn man sagt, ich habe das, was in meinen Möglichkeiten war, jetzt möglichst gut und auch möglichst klar und präzise gemacht musikalisch, da kann man schon einige von diesen Momenten meiner Erfahrung nach ein bisschen ausschließen, weil dann geht es nämlich am Ende des Tages eher um konzeptionelle Fragen und nicht mehr um so Sachen wie, ja, schon ganz gut, aber so richtig überzeugt es mich noch nicht oder sowas. Ja. Und es bleibt aber unterm Strich dabei, würde ich sagen, also ist jedenfalls meine Erfahrung, wirklich zu prognostizieren, was gut ankommt und was dann reinhaut, das kann man erst im Nachhinein. Das ist ein bisschen so wie diese Geschichte mit den Börsenkursen oder so. Also ich kenne mich jetzt in Börse nicht besonders gut aus, aber was ich weiß, ist, dass es völlig sinnlos ist zu sagen, in 5 Tagen wird das und das passieren.
Mhm.
Denn es weiß keiner. Und so ähnlich ist es bei der Musik auch. Das durchläuft ja auch verschiedene Bewusstseinsphasen. Es ist ja durchaus möglich, dass man sagt, in der ersten halben Stunde, das ist alles total super, das funktioniert super, das ist genial, was der Regisseur sich vorgestellt hat, ist umgesetzt und so weiter, man ist genau auf der Spur. Und plötzlich stellt sich nach einer Stunde raus, ui, jetzt fehlt vielleicht was oder wir haben was noch nicht bedacht oder wir haben einen Effekt, der sich weiter hinten einstellt, vorne noch nicht gesehen, wenn wir die Musik so ansetzen. Und deswegen müssen wir nochmal ganz am Anfang schrauben oder so. Also das heißt, das hat auch nicht immer nur was zu tun mit Leute haben sich's anders überlegt oder mit der Frage, ich kann es nicht kalkulieren, wie es Leute wahrnehmen, sondern es hat auch was damit zu tun, wie der Prozess an sich verläuft. Und den Prozess kann eben keiner wirklich vorhersagen. Und ob dann eben, da sind ja so viele Unbekannte, also man hat dann die Musik fertig und man sieht es dann zum ersten Mal im Kino in so einem Testscreening. Und aus irgendeinem Grund kommt halt einer der wichtigen Leute vom Verleih oder so eine halbe Stunde zu spät und hat dann die erste halbe Stunde nicht gesehen und sagt dann irgendwas. Und man denkt sich, ja, Moment mal, aber hättest du dir, es war doch da oder das, was du jetzt gerade vermisst, das hatten wir doch vorher so. Oder du schickst 90 Minuten Layouts für irgendeinen TV-Film und dann gibt es eine Telefonkonferenz und irgendjemand sagt was dazu und dann irgendwann stellt sich raus, der hat es am Flughafen, der hat die letzte Viertelstunde des Films gehört am Flughafen, auf dem iPhone noch nicht mal mit Kopfhörern oder so. Also da gibt es so wahnsinnig viele Unbekannte. Und deswegen ist es, würde ich sagen, klar, sowas passiert immer wieder und man muss aber für sich eben genau separieren, was ist mein Anteil daran, wo geht noch mehr wo kann ich es noch weiter durchdringen und wo muss man es als Teil des Prozesses akzeptieren. Das war jetzt eine ewig lange Antwort, gell? Mit wenig Hauptsätzen, aber es ist eben komplex, ja, sorry.
Ist ja super. Also was ich ja generell immer klasse fand, wenn du deine Workshops gegeben hast bei der GEMA, also für alle GEMA-Mitglieder, da gab es ja, ich glaube, 4 Workshops, die du kostenlos gegeben hast, glaube ich, über 90 Minuten zum Thema Filmmusik. Und da ging es jetzt ja gar nicht nur ums Komponieren, sondern auch um das Ganze drumherum. Und da kannst du ja mal viel sagen, was auch extrem wichtig ist. Aber wir haben jetzt natürlich die einmalige Möglichkeit, nämlich genau diesen Aspekt, dass etwas geändert wurde, uns anzuhören. Denn du hast ja gesagt, im Tal des Fuchses hatte Musik, die nachher geändert wurde.
Nicht nur geändert, sondern nicht benutzt wurde. Genau.
Das war die Musik für das Intro?
Genau.
Dann hören wir doch erstmal in die erste Version rein, die du ursprünglich komponiert hast. Und vielleicht kannst du noch ein bisschen was zu dem Film und zu der Handlung an sich sagen.
Also man muss dazu vielleicht Folgendes wissen, dass das, was jetzt sozusagen auf dem Soundtrack ist, tatsächlich eben aus dem Film ist. Und das, was ich jetzt, und auch zum Film komponiert ist, und das, was ich jetzt vorspiele, ist, oder was wir jetzt dann hören, diese Layouts sozusagen, die sind nicht auf den Film wirklich komponiert, sondern die sind aufs Buch komponiert und Teil sozusagen einer größeren Themensammlung. Und ich habe sie dann nachher erst angepasst.
Also so eine Art Suite.
Ja, wie auch immer man es dann nennen will.
Ja. Genau. Also ich mache das bei Planetarium-Shows auch oft, dass die noch gar nicht wirklich fertig sind. Und dann fange ich aber schon an zu komponieren. Und dann muss es nachher aufs Bild dementsprechend noch angepasst werden. Und auch da wird nicht alles unbedingt übernommen.
Ich sage es jetzt nur deswegen, weil das, sagen wir mal, bestimmte Änderungen oder bestimmte Dinge, die kommen dann letztlich auch daher. Aber es geht, glaube ich, eher so ein bisschen drum zu sehen, was ist übrig geblieben von der generellen Idee und vom generellen Vibe und welche Elemente sind sozusagen ganz gezielt rausgeflogen und sozusagen darüber zu sprechen. Jetzt das Tal des Fuchses oder im Tal des Fuchses, wie der Film heißt, Charlotte Link, Verfilmung ist es. Charlotte Link ist ja eine der großen oder der erfolgreichsten deutschen Kriminalautorinnen und die zeichnet sich dadurch aus, dass sie immer, dass es nicht nur in Anführungszeichen normale Kriminalfälle sind, sondern dass immer irgendwo was extrem abgründig ist und dass Menschen Dinge tun da, die Abgründe des menschlichen Daseins berühren und auch nicht immer wirklich erklärbar sind. Und das ist bei ihr dann das Besondere. Es gibt Dinge, die man nicht erklären kann. Das sind aber jetzt keine metaphysischen Dinge oder irgendwelche kosmischen Zusammenhänge, sondern es ist dann, manchmal verhalten sich Leute so und tun wirklich ganz schreckliche Dinge, die sie selbst dann vielleicht gar nicht wirklich erklären könnten. Übersprungshandlungen oder so. Und ein bisschen darum geht es im Tal des Fuchses auch, dass ein junger Mann hat brutal Geldprobleme, also der hat so ein kleiner Drogendealer und ging irgendwie schief. Und jetzt muss er einfach Geld herkriegen und jetzt nimmt er so ein, ist eigentlich ein guter Kerl, aber in so einer Übersprungshandlung sucht er sich jetzt auf dem Parkplatz, auf einem einsamen, verlassenen Parkplatz, sieht er ein Auto stehen und da sitzt eine Frau drin, die hatte sich gerade mit ihrem Mann so ein bisschen gestritten. Der Mann ist jetzt mal ein bisschen frische Luft schnappen gegangen, dass sie beide sich abkühlen. Die hockt da allein im Auto und das nimmt er dann kurzfristig und entführt die. Und das Blöde ist dann, er will eigentlich nur Lösegeld erpressen und wird aber dann wegen einer total bescheuerten Kleinigkeit von der Polizei festgesetzt. Also sowas wie Parkschein nicht bezahlt oder irgendwie, keine Ahnung, oder irgendeine Mini-Drogengeschichte. Was dazu führt, dass er sich um diese Frau, die er da irgendwo in so einer Höhle quasi eingeschlossen hat, dass sich um die nicht mehr kümmern kann. Mhm. Und er traut sich natürlich nicht zu sagen, ja, ihr habt da jemanden im Fürth, da verreckt jemand. Und jetzt ist halt die Frage, verreckt die da, kommt die wieder raus oder was passiert sozusagen? Und der Film, und das ist eben in so einem, ja, ich weiß gar nicht, ob es nicht sogar in Wales ist, in so einem Tal, das ist eben das Tal des Fuchses, da ist die quasi eingeschlossen. Und der Film geht jetzt im Prinzip darum, was passiert jetzt nach ein paar Jahren? Also man sieht diese Entführung und dann geht der ganze Film darum, lebt die noch oder nicht? Und der Mann sucht sie eben. Also ist schon sehr, sehr, sehr dunkel, sehr düster und auch sehr von den Bildern her sehr, sehr düster. Es regnet die ganze Zeit irgendwie dunkel. Es ist irgendwo in England wirklich sozusagen am Arsch der Welt. Das ist ein bisschen die Grundvoraussetzung.
Okay, dann hören wir
mal ganz kurz an, genau. Jetzt ist, man hört schon eine Sache, die sich dann als absolut unpraktikabel rausgestellt hat. Ich hatte gedacht, so hatte ich auch das im Buch mir ein bisschen vorgestellt vielleicht, dass sich das super, super langsam entwickelt und dass ganz langsam, dass sich sozusagen diese Bedrohung auch gerade am Anfang dann in der Intro-Sequenz und so, dass sich das alles ganz, ganz, ganz langsam aufbaut und dass eigentlich die Idee gewesen wäre, so eine Art unverrückbaren Thrill oder so eine unverrückbare Bedrohung die ganze Zeit drunter laufen zu lassen, die aber nicht wirklich kalkulierbar ist. Also man weiß nicht genau, wiederholt sich es jetzt nochmal, kommt was Neues oder so. Und dass sozusagen der Rest über das Bild erzählt wird, einfach mehr oder weniger die Geschichte. Und das hat sich absolut null ausgespielt. Also es ging überhaupt nicht. Also es war schon nach das Grundtempo war schon zu langsam und nach 10 Sekunden war es schon so, dass man gesagt hat, irgendwie, ja, soll es jetzt immer so weitergehen? Oder na, also es passiert ja sozusagen gar nichts mehr. Also es war sozusagen eine Sache, die ich daraus gelernt habe, dass dieses Stück sozusagen und sowieso so nicht benutzt wurde. Und das Zweite war, dass sich herausgestellt hat, dass diese Idee, das alles nur total kondensiert zu machen, also jetzt in dem Fall eben, das ist jetzt nur ein Solo-Cello, das jetzt irgendwie 8-mal in verschiedenen Varianten aufgenommen ist und dann eben von mir irgendwie gecuttet und so weiter, dass diese Idee, dass es zu wenig, wie soll ich sagen, es war zu dünn. Also dem Regisseur. Der Regisseur wollte gerne von Anfang an eher, der hätte am liebsten gehabt, irgendwie 3 Oktaven so tief wie möglich und dann einfach nur. Der wollte gar nicht sozusagen so viel Musik. Er wollte es ein bisschen spannender und er wollte es ein bisschen dunkler und er wollte das vor allem irgendwie, wollte es nicht so ganz reduziert. Wollte es irgendwie ein bisschen farbiger auch haben. Also die Diskussionen liefen dann in 1000 verschiedene Richtungen. Das war jetzt das erste Layout.
Du hast gerade gesagt, du hast gemerkt, das hat nicht funktioniert. Hattest du dem Regisseur das vorgespielt dann wirklich und er hat gesagt, es funktioniert nicht? Oder hast du die Bilder bekommen und gesehen und für dich dann entschieden, das funktioniert nicht? Wie war das?
Ja, also so war das. Ich hab's gesehen und dachte, um Gottes Willen, das funktioniert überhaupt nicht. Und dann habe es ihm aber erstmal nicht gesagt. Mhm. Also hätte er gesagt, er findet es genial oder er findet es super, dann hätte ich ihm gesagt, du, ich finde, es funktioniert nicht. Mhm. Aber ich wollte ihn sozusagen nicht von vornherein beeinflussen. So. Also es gibt so Regisseure, dazu gehört jetzt der Till Franzen eben hier, die extrem genau hinhören und ein extrem großes Vertrauen haben. Und das ist einerseits toll, das andere ist aber, man muss dafür sorgen, also so sehe ich es jedenfalls, dass die trotzdem noch frei genug sind, innerlich selbst erstmal drauf zu reagieren und nicht zu stark sich zu schnell auf, auf einen verlassen, weil ich möchte auch diese Reaktion von dem Regisseur, diesen Impuls haben. Mhm. Und deswegen habe ich ihm es erstmal nicht gesagt. Und er hat aber dann sofort gesagt, du, ich glaube, das funktioniert so nicht. Und hat dann genau die gleichen Gründe genannt, die ich für mich identifiziert hatte.
Da wart ihr euch ja wenigstens in dem Bereich schon mal einig.
Genau, und das ist natürlich ein Riesenschritt gewesen. Wenn du mal The Valley anhörst.
Ja, den fand ich auch super.
Die Intro-Sequenz, genau. Und da hört man jetzt ganz genau das Gegenteil. Es sind eben nicht so Gesten und es hat zwar auch eine nicht zu schnelle Entwicklung, aber eine deutlich schnellere Entwicklung. Es war flächiger, es war farbiger natürlich, es waren einfach mehr Instrumente, es war eine größere Frequenzbreite. Und ich meine, ein Riesenunterschied war, dass so eine Art Thema etabliert war, mhm. oder Melodie vielleicht, wie man es auch immer nennen will, die so ein bisschen in verschiedenen Ebenen durchklang. Es war eben nicht nur ein kleines Motiv, wie bei diesem anderen Cello, dieses so, sondern es war richtig, was sozusagen wohin geführt hat. Also vielleicht kann man es ein bisschen so beschreiben, dass die Musik, die nachher im Film war, irgendwie eine gewisse Perspektive hatte. Also es gab Entwicklungen, die sozusagen von A nach B gestrebt haben. Das ist ja auch das Wesen von so, ich meine, alles, was mit Veränderungen in Harmonik oder überhaupt mit Modulation jetzt auch in der Melodie und so weiter zu tun hat, hat ja als Charakteristikum, dass man irgendwo startet und sozusagen irgendwo endet und die Frage ist, was passiert dazwischen? Wenn man jetzt sehr, sehr minimalistisch arbeitet, auch mit Themen so, dann hat man diesen Weg gar nicht so und auch nicht eigentlich diese Fragestellung oder diese Spannung zwischen dem, was vom Start bis zum Ende passiert. Und das kann im Kontext mit der Geschichte und mit dem Bild natürlich wahnsinnig wirksam sein und sehr mächtig. Das war aber eben nicht das, was der Regisseur hier wollte. Der Regisseur wollte, dass auch auf einer emotionalen Ebene sich sozusagen Perspektiven ergeben. Mhm. Und was ich jetzt gemacht habe, ist, weil du nach dem Sound gefragt hast, das ist jetzt vielleicht ein bisschen nerdig, aber es gibt so ein sehr cooles Tool, das kennen vielleicht einige, das nennt sich Paul Stretch. Mhm. Und das ist am Ende des Tages ein Plugin, oder es gibt es, glaube ich, als Standalone. Und es erlaubt dir eben, Audio-Files im Prinzip beliebig zu vergrößern. Oder es funktioniert über so eine Art Spektralanalyse. Und du kannst sozusagen in Einzelteile von Sounds wie mit der extremen Lupe reingehen. Also kannst die 2000-fach, kannst ein Audio-File jetzt 50-fach, 100-fach verlängern. Und dann passieren eben bestimmte Dinge mit dem Sound, also es passieren Artefakte und du kannst dann auch das Programm noch mal ein bisschen manipulieren oder manipulieren lassen und sagen, ich will, keine Ahnung, bestimmtes Frequenzspektrum wegnehmen oder dazunehmen oder so. Jedenfalls, was man da hört am Anfang, das war ein Fagottton.
Ach, das ist interessant. Also ich liebe dieses Tool. Ich nutze es auch super gerne. Man kann damit so schnell Sounds bauen aus fertigen eigenen Stücken und wieder neue Sounds damit kreieren und Samples. Ich hätte jetzt aber lustigerweise gar nicht gedacht, dass das ein Fagott ist, sondern für mich klang das eher nach einem Saiteninstrument, Klavier oder sowas.
Ja, das denkt man eben. Das ist extrem erstaunlich. Ich muss gestehen, ich weiß gar nicht genau, wie es jetzt dazu kam, weil ich halt einfach rumgespielt habe damit.
Ja.
Also, aber es war eben, es war am Ende des Tages ein Fagott und im Hintergrund, also ich habe dann diese Bewegung, die kommt irgendwie aus so einem Arpeggiator, den ich dann da noch mit eingefügt habe.
Mhm.
Aber weiter hinten zum Beispiel, also alles, was rhythmisch passiert, wenn dann sozusagen dieses Art Hauptthema eingreift, das ist ein Bratschenton.
Okay, wir können noch mal ganz vorne noch mal reinhören, dass wir noch mal hören, wie das gestretchte Fagott klingt.
Wahnsinn. Wenn man genau hört, sieht man, merkt man, dass es wie ein Frame gibt, der außenrum sitzt. Und der ist relativ gerade. Und diese ganzen Bewegungen, die passieren nur in ganz bestimmten Frequenzbereichen.
Ja, es klingt auch sehr, sehr metallisch interessanterweise. Und jetzt hast du die Bratsche angesprochen. Ich gehe mal so in das letzte Drittel rein. Passt das?
Ja, ja.
Mhm.
Ja. Vorher.
Ja, da gehen wir mal.
War es irgendwo vorher?
Ins erste Drittel.
Gibt es einen Moment, wo dieses, oder zweite Drittel, jetzt weiß ich nicht mehr, ich habe es nicht mehr im Kopf, so genau. Hier.
Diese Sekunde. Ja. Ja, das ist eine Bratsche.
Ducke, 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 genau.
Wie hast du das gemacht?
Ähnlich. Also ich habe die extrem hoch gestretched und dann habe ich ein Gate drüber laufen lassen.
Das wäre jetzt die Frage mit dem Rhythmus gewesen.
Genau.
Ja, was nimmst du dafür gerne? Ich habe da zum Beispiel sehr gerne von den Cable Guys die Shaper Box.
Mhm.
Mit welchem Tool hast du da gearbeitet? Weißt du es noch?
Du, ich weiß es wirklich nicht mehr. Also ich bin da sehr, ich habe sehr viel von diesen Dingen, aber ich bin da auch auf eine Weise ein bisschen, blauäugig manchmal. Ich nehme dann irgendwie das nächste Gate, das funktioniert. Und wenn es nicht richtig funktioniert, nehme ich das nächste Gate. Und dann nehme da gar nicht sozusagen dann die Spezialtools. Ich bin da eher so ein bisschen einfach gestrickt. Also für mich ist es wichtig, dass so der Grundsound und die Grundlage irgendwie gut klingt oder irgendwas hat, wo ich das Gefühl habe, das repräsentiert das, was ich gerne möchte. Und alles, was ich dann zusätzlich noch dazu nehme, machen dann ganz einfache Dinge. Also genauso wie so, also ich nehme eigentlich ganz viel Soundtoys.
Ja, super Sachen.
Und mehr oder weniger lebe ich hauptsächlich von Soundtoys und Fabfilter, so ungefähr jetzt. Fabfilter eher für die wirklich Mischfragen oder eher klinischen Sachen sozusagen oder so. Nicht so sehr für gestalterische Fragen. Manches schon, aber im Wesentlichen nicht so fürs Gestalterische. Und das Soundtoys im Wesentlichen für alles Gestalterische. Und aber ob das, welches Gate es jetzt war oder ob das nicht am Ende des Tages sogar Cubase Onboard war, kann ich dir tatsächlich jetzt so aus dem Ding nicht sagen, weil mir war nur, das kann auch sein, übrigens fällt mir gerade ein, dass es das LFO-Tool war von X-Fair Records. Das habe ich zum Beispiel mal eine Weile lang benutzt, weil es halt super schnell ging und weil es damals noch das Einzige war, was irgendwie halbwegs vernünftig funktioniert hat.
Mhm.
Ja, erscheint mir jetzt sogar am wahrscheinlichsten, ehrlich gesagt.
Stimmt. Ja, es gibt ja immer so viele Wege.
Sachen, ja, genau. Ja. Und ich finde es auch ein bisschen stressig, muss ich sagen, dieses sich damit auseinandersetzen die ganze Zeit.
Das war der erste von 6 Teilen. Im zweiten Teil geht es um den Druck, den die Technik ausübt, gerade auch wegen immer neuer Plugins und Sounds und wie man die richtigen Sounds findet. Wenn dir das Format gefällt und du mich unterstützen möchtest, dann freue ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung bei den Apple Podcasts oder du kannst mir auch sehr gerne einen Cappuccino auf ko-fi.com spendieren. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal.